Herzlich willkommen bei Printen, Chai und Praxistipps. Mit Andische Ibrahim Nejat und Yvonne Kalthöfer. Ein Podcast der Initiative Love HR Hate Racism. Sie setzen sich für diskriminierungsfreie Personalarbeit ein. Mit oder auch ohne Gästin sprechen wir über alle Themen rund um Diversity, Equity, Inclusion und Belonging im Bereich HR. Immer mit hilfreichen Praxistipps. Dieser Podcast wird möglich gemacht und unterstützt von unserem Partner Instafo. Instafo ist eine Recruiting-Plattform speziell für den Tech-, Marketing- und Sales-Bereich. Also, kocht euch einen Chai, schnappt euch eine Printe und los geht's.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Love HR Hate Racism, Printen, Chai und Praxistipps. Heute begrüßen wir Martina van Hettinger im Podcast. Martina ist Managing Partner bei iPotentials, Deutschlands führende Executive Search Boutique für Unternehmen in Transformations- und Innovationsphasen. In ihrer Rolle unterstützt sie Unternehmen dabei, die besten Talente für Führungspositionen zu finden und nachhaltige Organisationsstrukturen zu schaffen. Darüber hinaus hat Martina mit More Diversity eine gemeinnützige Organisation gegründet, die sich für Vielfalt und Inklusion in unserer Gesellschaft einsetzt. Sie setzt sich leidenschaftlich dafür ein, die deutsche Unternehmenslandschaft diverser, fairer und zukunftsfähiger zu gestalten. Wir freuen uns sehr darauf, mehr über ihre Arbeit, ihre Motivation und ihre Vision für die Zukunft zu erfahren. Herzlich willkommen, Martina. Ich hoffe, das passt alles. Ansonsten kannst du sehr gerne ergänzen, was ich gesagt habe.
Ich danke dir erstmal für die Einladung. Freue mich sehr, heute mit in den Austausch zu gehen, Anische.
Sehr schön, das freut uns ebenfalls. So, Martina, du hast ja eine beeindruckende Karriere. Bist jetzt Managing Partner bei iPotentials, mach nebenbei More Diversity, darüber sprechen wir auch gleich. Was hat dich denn ursprünglich in diese Branche geführt und wie hat sich deine Motivation, vor allem nachdem du die Branche kennengelernt hast, innerhalb der letzten Jahre verändert?
Ich bin seit über 15 Jahren knapp jetzt in der Digitalwirtschaft tätig. Bin ursprünglich mal eingestiegen bei einem Investor und Inkubator und dort haben wir Unternehmen in Serie gegründet und aufgebaut und habe somit relativ früh den Aufbau des digitalen Ökosystems in Deutschland und Europa miterleben dürfen und auch zu einem Teil mitgestalten dürfen, was natürlich eine unglaubliche Lernkurve auch bedeutet hat und habe auch meine Unternehmenspartnerin von iPotentials schon relativ früh kennengelernt und wir haben dann, als wir uns kennengelernt haben, relativ schnell festgestellt, dass uns eine ähnliche Werteebene verbindet und auch ein ähnlicher Erfahrungshintergrund, also aus der Businesswelt kommend, eigentlich HR niemals als eigenes Thema so begriffen. Also ich wollte jetzt nie dieses Thema für mich beanspruchen und habe dann aber gesehen, dass egal um welche Themen es geht, Innovation, Transformation, Skalierung, Aufbau, am Ende sind neben Geschäftsmodell, das natürlich funktionieren muss und auch die Finanzierung immer die Strukturen, die Führung und die Besetzung der richtigen Führungskräfte die Themen, die am Ende den Unterschied machen. Und da kann man natürlich, weil es so gesehen kein richtiges Blueprint gab und auch keine großen Vorerfahrungen, relativ viel in der Praxis lernen und vor allem auch anderen Investorinnen und Gründern und Unternehmen in Transformation auch, ja, vielleicht Erfahrungen teilen, die man selbst gesehen hat oder die ich selbst gemacht hatte in dieser Zeit, wo wir eben sehr, sehr schnell wachsende Unternehmen auch mit aufgebaut haben, damit eben nicht immer die gleichen Fehler wiederholt werden. Und so haben meine Geschäftspartnerin Constanze Buchheim und ich dann 2014 ein Buch geschrieben. Das ist ein Standardwerk geworden. Wir hatten es eigentlich für die Digitalszene geschrieben. Es wurde dann aber vor allem für Unternehmen in Transformation interessant. Damals hatte das den Titel Recruiting und Retention im digitalen Zeitalter. Und dort haben wir dann nochmal festgestellt, dass dieses Thema digitale Transformation allumfassend werden wird und gerade in Deutschland durch den hohen Anteil an Mittelstandsunternehmen, die eben damals noch nicht von dem Thema so ergriffen waren, natürlich auch für uns eine sehr spannende Beratungsmöglichkeit bieten würde, so dass wir dann gesagt haben, lass uns eine Executive Search Boutique, also als Qualitätsführer für den deutschsprachigen Markt bauen und dort fokussieren auf moderne, reife Führung, die sozusagen Organisationen auch in die Zukunft bringen kann. Und das machen wir jetzt seit 10 Jahren erfolgreich. Und es macht wahnsinnig viel Spaß und ist sehr vielseitig. Und von daher, ja, denke ich, bin ich noch lange nicht am Ende angelangt.
Das wollen wir doch hoffen. Ja, mega spannend. Übrigens, das Buch werden wir nachher in den Notes packen. Dann können sich das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch durchlesen. So, jetzt hast du ja gesagt, was ich besonders spannend finde, ist ja dein Fokus oder euer Fokus ist ja auf dem deutschen Markt. Das heißt also, du hast in den letzten Jahren unfassbar viele deutsche Unternehmen begleitet. Und was glaubst du, sind die Herausforderungen in Bezug auf Diversity, Equity, Inclusion und Belonging in deutschen Unternehmen?
Vielleicht da noch mal ein bisschen auszuhören. Also wir sind spezialisiert auf den deutschsprachigen Markt, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir arbeiten auch mit internationalen Unternehmen, die nach Europa kommen und dann einen Geschäftsführer oder Beiräte oder ähnliches oder Beirätinnen für ihre Modelle suchen. Das heißt, wir haben den Vergleich zu den internationalen Kunden natürlich auch. Wir haben deutsche Mittelstandsunternehmen, wir haben Private Equity Unternehmen, wir haben VC-finanzierte Digitalunternehmen, so dass wir auch da relativ viele Welten sehen. Ich persönlich habe und wir auch bei iPotentials, wir sind die einzige InhaberInnen geführte Personalberatung Deutschlands und haben auch sehr lange oder versuchen seit über 10 Jahren vor allem auch Frauen in Vorstände und Aufsichtsratsgremien zu bringen. Und ich habe mich immer auch so persönlich gefragt, warum ist das denn so schwer, deutschsprachige Frauen in diese Rollen zu bekommen? Und habe dann vor knapp 8 Jahren Zwillinge bekommen mit meinem Mann, der auch Unternehmer ist. Und dann sind mir ganz viele Themen, wie ganz oft, wenn man dann erstmal selbst betroffen ist, wie Schuppen von den Augen gefallen. Und eins war eben, ne, dass die Struktur in Deutschland besonders schwierig ist, was jetzt Kinder Betreuung betrifft, was überhaupt Fürsorgeaufteilung in deutschen Familien in Deutschland betrifft, im Vergleich zu auch skandinavischen Ländern oder Frankreich, wo das kulturell auch anders ist. Und habe dann mich mit dem ganzen Thema Diversität zum ersten Mal so wirklich tiefergreifend auseinandergesetzt und schon mal gemerkt, okay, in Deutschland, wenn wir über Diversität in der Wirtschaft sprechen, dann meinen wir eigentlich Gender. Und Gender ist an sich nur ein kleiner Aspekt, was das Thema Diversität überhaupt betrifft. Zeitgleich haben wir natürlich in Deutschland das Thema demografische Herausforderungen der Zukunft. Das heißt, wir haben einen unglaublichen Druck, weil uns über 5 Millionen Fach- und Führungskräfte in allen Ebenen fehlen. Was bedeutet das? Wir müssen erstmal all diejenigen aktivieren, die hier sind und arbeiten wollen, aber nicht können, weil sie, keine Ahnung, Themen haben, eine Arbeitsgenehmigung zu bekommen, in Teilzeit arbeiten, weil sie keine Kinderbetreuung bekommen oder ähnliches. Und zeitgleich müssen wir natürlich auch dieses Thema Diversität viel breiter und größer angehen. Also Gender ist ein Thema, das ist aber nur eines. Und selbst da sind wir in Deutschland eben ganz, ganz weit hinten im internationalen Kontext. Und gleichzeitig sind wir aber in einer sehr, sehr vielfältigen Gesellschaft zu Hause. Und dieses Wissen, dass die Vielfalt, die in unserer Gesellschaft ist, aktuell nicht auf den Vorstands- und Aufsichtsratsgremien repräsentiert ist, beziehungsweise natürlich auch nicht im mittleren Management, wo wir jetzt aber nicht so zu Hause sind. Das zeigt eben doch, dass wir weder Chancengerechtigkeit schon etabliert haben, noch die Durchlässigkeit im System. Und daran habe ich mich dann damit habe ich mich dann nochmal länger beschäftigt, wie wir das eigentlich überhaupt herstellen können. Und meine tiefe Überzeugung ist es eben, dass wir nicht erst mit Quoten bei den Vorstands- und Aufsichtsratsetagen anfangen dürfen. Das ist wichtig, dass wir das haben. Das nützt aber nichts, wenn die Grundgesamtheit der Menschen davor schon rausfällt, ja, über ganz viele Systeme, die wir quasi ohne zu reflektieren immer wieder replizieren, ob das ein bestimmtes Mutterbild ist, ob das ein bestimmtes Bild ist von Menschen mit Migrationshintergrund, Ungleichheit in Schulen und so weiter. Und deshalb habe ich damals vor über 2 Jahren das Non-Profit More Diversity gegründet, um zu sagen, von der Kita bis zur Chefinnenetage möchten wir ein Bewusstseinswandel anstoßen, der ganzheitlicher ist und wirklich anfängt bei der frühkindlichen Pädagogik, aber auch bei den Eltern und bei jedem Einzelnen. Denn wir brauchen ein Verständnis dafür, dass die Diversität unserer Gesellschaft ein Superpower ist, um unsere Zukunft zu sichern und zu gestalten. Dafür können wir es aber nicht nur in Studien predigen und erzählen, sondern die Menschen müssen das fühlen und erleben. Und das geht eben nur über dieses eigene Ergriffensein und eigene Bewusstseinsschaffen. Und das versuchen wir mit der Plattform More Diversity eben auch zu fördern.
Ja, ich finde das super, was du gesagt hast mit von der Kita bis hin zur Führungsebene. Also ich finde das halt so faszinierend, vor allem meiner Meinung nach die 2 wichtigsten Zielgruppen. Einmal die Kinder, frühkindliche Bildung, und dann einmal die Führungskräfte. Das heißt also die Personen, die letzten Endes die Entscheidungen tragen im Unternehmen. Normalerweise würde ich vielleicht erst von Kind bis hin zu Leadership sprechen, aber wir machen das mal diesmal andersrum und bleiben vielleicht nochmal kurz beim Thema Führungskräfte. Welche Erwartungen sollten wir denn an die Führungskräfte stellen, damit sie einfach die Inklusion aktiver fördern können? Weil wir kennen das immer mit den Zahlen. Natürlich, Zahlen funktionieren. Ne? Man bringt Zahlen, zeigt Statistiken. Schau mal an, hier, du wirst so und so wird sich Deutschland oder in den nächsten Jahren entwickeln. Aber es tun sich trotzdem so viele Unternehmen schwer, obwohl das, was du ja sagst, so logisch und einfach klingt, ne? Aber trotzdem müssen wir diese Führungskräfte in irgendeiner Art und Weise aktivieren. Und da wäre meine Frage, was glaubst du, vor allem wenn jetzt unsere ZuhörerInnen überwiegend in Personalabteilung arbeiten, was für einen Tipp würdest du denn in die Hand geben, wie sie die Führungskräfte dahin bekommen, eine inklusivere Kultur zu fördern?
Ja, spannende Frage. Also grundsätzlich glaube ich zum einen, wie bei jeglicher Transformation, erstmal Bewusstsein zu schaffen. Es gibt keinen Blueprint und wir stellen jetzt einen Schalter um und morgen ist alles perfekt. Und wir machen 3 Zertifikate und dann sind wir irgendwie inklusiv. Was liegt darin zugrunde, wenn ich begreife, dass etwas eine Reise und ein Lernprozess ist und dafür auch Bewusstsein schaffe und vor allem natürlich auch Reflexionsräume schaffe, die sicher sind für alle, dann komme ich auch raus aus dieser Polarisierung und aus der Angst davor, etwas falsch zu machen. Und auch das ist Teil des Themas, dass natürlich Unternehmen dieses, ne, über die Diversität, die Annahme treffen, dann müssen wir gleich alles, dann müssen wir jede Dimension erfüllen und oje, und jetzt sind wir nicht 100% barrierefrei und können wir dies nicht und können wir das nicht und dann lass es uns gar nicht anfassen. So, das ist das eine, weil es erstmal wie ein großes Brett erscheint und auch eben nicht in der Regel dieses Bewusstsein der Ganzheitlichkeit existiert, dass wenn wir das Thema Diversität und Inklusion lösen, auch einfacher unsere anderen Transformationsthemen im Unternehmen lösen, weil es nämlich zusammenhängt, weil nur so die demografische Lücke überhaupt oder die demografische Herausforderung auch gelöst werden kann und auch die Innovationsherausforderung, denn unterschiedliche Perspektiven bringen nachweislich stärkere Innovationen und auch höhere Profite hervor. Und diese Art der Business-Logik grundsätzlich, wenn es jetzt um PersonalerInnen geht, zu übertragen und natürlich zum einen erstmal messbar zu machen und auch nicht alles wieder übermessen und sagen, wir müssen jetzt alles tracken, aber einfach mal zu schauen, ne? Welche 4 Kriterien möchten wir ab sofort messen? Was bedeutet das für unseren Recruiting-Prozess? Was bedeutet das für unseren Entwicklungs- und Feedback-Prozess? Was bedeutet das für die Maßnahmen, die Räume, die wir schaffen? Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, und da kennst du dich deutlich besser aus als ich, das Thema auch Sensibilisierung für diese Themen aus allen Perspektiven zu schaffen und eben nicht den Anspruch auf Perfektion von Anfang an zu verfolgen, sondern zu sagen, wir sind hier, um darüber zu reden, wir sind hier, um gemeinsam zu lernen und gemeinsam diesen Aufbruch auch zu wagen. Und da gibt es auch einige Unternehmen, die das sehr gut schon machen und voranschreiten. Aber ich sag mal, die Antwort kann halt nicht sein, dass, und das war früher mit der Digitalisierung genauso, ich kann nicht einen Digitalmanager oder eine Diversity-Managerin, Manager einstellen, die mit vergleichsweise wenig Budget und ohne Entscheidungsmacht oder Verantwortung loslassen und dann sagen, damit hat sich das Thema getan. Das Thema muss von der gesamten Führungsebene her, von den InhaberInnen, genauso wie bottom-up einmal durch die gesamte Organisation gebracht werden, um wirklich nachhaltig auch Veränderung und diesen Bewusstseinswandel zu erzeugen. Denn manchmal sind das eben nur ganz kleine Aha-Momente auf dem Weg, die dann dazu führen, dass wir eben vielleicht doch eine andere Bewerbung berücksichtigen, als wir das davor getan hätten oder ähnliches oder nochmal andere Feedbackräume schaffen und nochmal über dieses Thema Sicherheit im Unternehmenskontext, also dieses Belonging und im Endeffekt Angstfreiheit.
Das heißt also, die wichtigste Aufgabe, sage ich mal, der Personalverantwortlichen ist es, die Führungskräfte dabei zu unterstützen, ein Bewusstsein zu schaffen, weil wir können nicht davon ausgehen, dass dieses Bewusstsein von Anfang an da ist. Das heißt also dadurch Sensibilisierung, mehr Bewusstsein für dieses Thema kreieren, damit einfach dieses Aha-Effekt da ist und sie letztendlich auch die Führungskräfte, die Personalmitarbeitenden dabei unterstützen, weil oft ist es ein Kampf gefühlt von Personal versus die Führungskräfte. Und da lohnt sich das ja dann gar nicht überhaupt was umzusetzen, wenn sich diese zwei Parteien oder diese Gruppen nicht einig sind. Das heißt, erst wenn man Leadership-Team komplett on board hat, kann man dann auch wirklich nachhaltig was verändern. Mega wichtiger Punkt. Und was du auch noch gesagt hast, was ich super wichtig finde, ist das Thema Erwartungshaltung. Ne? Also nicht erwarten, es wird alles gut laufen, sondern Ängste und Unsicherheiten gehören dazu. Stichpunkt Veränderungsprozess, da bist du ja die Expertin drin. Das heißt also, wenn wir jetzt bei dem Thema Ängste und Widerstände bleiben, das ist ja, glaube ich, das, wovor sich die meisten vielleicht fürchten und das Thema nicht ansprechen. Vor allem, ich meine, du bist ja in Thema in allen möglichen Transformationsthemen involviert und weißt aber sicherlich, dass wenn es um Diversity, Equity, Inclusion und Belonging geht, ist es dann nochmal einen Tick sensibler und schwieriger, weil da sehr viele persönliche Themen und Emotionen dahinter stecken. Wie würdest du da so einschätzen? Wie ist da der Widerstand im Vergleich mit anderen Transformationsthemen?
Ja, ich glaube, es gibt überall zu jeglichen Themen, es gibt ja diese Innovationskurve mit den Early Adoptern und dann den Late Adoptern oder die einfach gar nicht mitmachen. Und das sehen wir natürlich in jeder Art von Veränderungsprozess. Und ich glaube, kulturell immer dann, wenn es um Themen geht wie Diskriminierung beziehungsweise Antidiskriminierung, ne, wo wirklich so ein Label draufsteht. Und ich finde das persönlich wichtig, über diese Themen zu sprechen. Aber es muss eingebettet sein in eine ganzheitliche Strategie und die auch von der Führungsebene erklärt wird, damit wir eben nicht sofort, ne, in so einem Workshop, und das passiert natürlich häufig, also kenne ich jetzt über das Netzwerk nur und weil ich selbst an diesen Workshops teilgenommen habe als Teilnehmende, ich brauche das nicht, ich bin ja kein Rassist oder ich bin ja keine Rassistin und sowas. Ne? Und da geht es ganz viel auch um Wording und Storytelling und Einbettung in, warum machen wir das eigentlich alles? Und wir machen das, damit sich alle sicher fühlen. Es ist aber nun mal so, dass wir eben aus einer, ich sag mal, dominanten Brille sowohl die Wirtschaft gebaut haben, als auch die Strukturen, in denen wir leben. Und das bedeutet, dass bestimmte Menschen stärker diskriminiert werden als andere, nämlich Minoritäten, Frauen und alle aktuell mit, also oder viele mit Migrationshintergrund, allein das Wort und so weiter und so fort. Das ist eine Debatte, die ja sich gerade wieder extremst an die Oberfläche spült. Und dass wir zeitgleich eben diesen ganz natürlichen menschlichen Defense-Mechanismus haben von, ja, aber ich doch nicht. Aber ich doch nicht, ja. Und auch mir persönlich, also das meine ich mit Lernreise, wir sind ja alle nicht davon frei, niemand zu verstehen, ne, mit welchen Privilegien ich persönlich aufgewachsen bin, mit welchen vielleicht auch nicht, aber warum ich bestimmte Vorteile gegenüber anderen Menschen genießen durfte, die mir davor nie klar waren, oder was alles diskriminierend sein könnte, was mir vielleicht gar nicht auffällt, was mich nicht betrifft. All das sind Themen, die wichtig sind zu lernen, wo wir aber sensibel umgehen müssen in der Art und Weise, warum wir was wie machen und wie wir es auch ankündigen, einfach nur vor dem Hintergrund des Pragmatismus und der Lösungsorientierung möglichst viele Menschen mitnehmen zu können. Denn ich treffe am Ende von diesen Weiterbildungen, ne, und oder auch Diskussionsräumen, die wir haben, treffe ich niemand, der mir sagt, er oder sie versteht das nicht oder das war jetzt, hat jetzt nichts gebracht, ja.
An dieser Stelle noch einmal ein kurzer Shoutout an unseren Partner Instafo. Als Recruiting-Plattform speziell für den Tech-Marketing- und Sales-Bereich beschäftigen sie sich damit, den besten Match zwischen Talenten und Unternehmen zu finden. So lösen sie das Problem, glückliche und treue, aber auch qualifizierte Mitarbeiterinnen zu finden, bereits für über 1800 Unternehmen wie RTL, HelloFresh oder MyPoster. Daher war es für sie zum Glück gar keine Frage, Love HR Hate Racism bei unserem Message und diesem Podcast zu supporten. Also, falls ihr Talente aus dem Tech-, Marketing- oder Sales-Bereich sucht, schaut doch gern mal auf ihrer Webseite vorbei, instafo.com.
Jetzt haben wir gleich mal die Führungskräfte einmal abgehakt. Gehen wir wieder auf das Thema, was du aber gesagt hast, von Kita bis hin zu Führungskräfte. Das heißt also, lass uns mal über das Kita-Projekt sprechen, beziehungsweise vielleicht nochmal einen Schritt zurück über More Diversity. Ich kenne natürlich die Geschichte oder diesen Schlüsselerlebnis, hast du ja schon mal erzählt, wie es dazu gekommen ist, More Diversity zu gründen. Und jetzt hast du das auch kurz erwähnt, aber magst du uns ja vielleicht erzählen, was dich bewegt hat, dieses Projekt ins Leben zu rufen, wie die letzten zwei Jahre mit More Diversity waren und natürlich über das aktuelle Projekt. Da sind unsere ZuhörerInnen, glaube ich, auch sehr gespannt zu hören, was da gerade passiert.
Ja, sehr gerne. Also die Idee war im Endeffekt ähnlich wie zu diesen klassischen Transformationsthemen, eine Plattform zum Thema DE&I zu schaffen, die anschlussfähig ist, gerade für diejenigen, die sich mit dem Thema nicht auskennen, Inspiration zum einen brauchen, um oder möchten, aber auch diejenigen, die einfach sagen, mich betrifft das Thema gar nicht, und dann über Geschichten von, wir nennen sie BotschafterInnen, wir haben mittlerweile ein Netzwerk von über 60 super inspirierenden Persönlichkeiten, die sich alle in der Tiefe eben mit genau den Themen oder angrenzenden Themen beschäftigen, aber eben auch persönliche Geschichten haben, die sie auf unserer Plattform teilen und darüber quasi eine Art Identifikationsgrundlage und auch emotionale Andock-Möglichkeit für die Lesenden zu schaffen aus allen verschiedenen Kontexten. Bei mir war das wichtig, es nicht nur auf die Wirtschaft zu beziehen, sondern eben zu sagen, es ist wichtig, dass wir es von Anfang an denken, also im Bildungssystem, aber auch in der Medienlandschaft, in der politischen Landschaft, damit wir überall eine stärkere, also Multitüde und Diversität an Rollenvorbildern haben, das ist ja immer dieses, if you can see it, you can be it. Und das war auch für mich so eben prägend zu sehen, wie meine Kinder, junge Mädchen, Zwillinge so von Anfang an in diese blau-rosa Schublade gesteckt wurden. Das ist jetzt eben auch wieder die Gender-Thematik, über die wir sprechen. Aber auch schon da zu sehen, wie klein der Raum der Möglichkeiten gehalten wird von Anfang an, ob es Farbe betrifft, ob es Spielsachen betrifft. Oder Attribute, mit denen wir die Kinder versehen. Also von außen, da kann ich mich als Eltern noch so anstrengen, wenn aber die ganzen Kinderbücher in der Kita beispielsweise immer wieder nur die eine heteronormative Wahrheit erzählen oder ne, sehr patriarchalisch geprägte Bücher, die eigentlich nichts mit meinem Alltag oder dem unserer Netzwerke zu tun haben, dann habe ich mich schon gefragt, ist es tatsächlich 2024, 2022 oder in welcher Zeit leben wir eigentlich gerade? Und auch das ist nicht wertend gemeint, sondern ich glaube, dass es in ganz vielen Bereichen so ist, dass wir einfach Themen replizieren, die wir so kennen und die wir einfach deshalb nicht reflektieren. Und das erklärt halt ganz viel von diesem, was sind unsere blinden Flecke, wie stark muss ich mich mit bestimmten Themen eigentlich oder sollte ich mich auseinandersetzen, um meine Persönlichkeit zu entwickeln, um mich selbst in meiner Haltung zu challengen. Und für mich ist das halt Dreh- und Angelpunkt, sowohl in der Organisationsentwicklung, womit das ja auch zusammenhängt. Eine Organisation kann sich eben nur so weit entwickeln, wie die Führungskräfte sich selbst entwickeln, die darin sind und ob sie mitwachsen können oder nicht. Ja, und genauso ist es halt auch im alltäglichen Leben. Also wie stark bin ich bereit, mich zu öffnen und neuen Lerninhalten nochmal zu konfrontieren? Und dabei soll eben More Diversity helfen. Und wir wollen, deshalb ist es auch Non-Profit, weil wir gesagt haben, wir möchten gerne anschlussfähige Inhalte und natürlich auch Download-Materialien künftig gerne noch mehr bereitstellen, um in gewisser Weise zu diesen Themen aufzuklären, aber auch zu vernetzen, zu inspirieren und vor allem dann zum Handeln zu bringen. Das ist natürlich das Ziel, dass wir nicht nur die richtige, also richtige, das ist auch das falsche Wort, dass wir unsere Haltung erweitern, sondern dass wir natürlich auch tätig werden. Und das muss nichts Großes sein. Das kann halt im Alltag sein, wenn mir etwas auffällt, ne, einfach Haltung zu beziehen. Aber es kann natürlich auch gerne in Form von Unterstützung für unsere Projekte sein. Das aktuelle Projekt, das wir jetzt gelauncht haben mit Partnerfirmen, die spezialisiert sind eben auf genau diese Themen, frühkindliche Pädagogik und Spiel- und Buchauswahl für Kita-Kinder jetzt ganz spezifisch und auch ein Workshop-Anbieter, die spezialisiert darauf sind, Workshops im Bildungssektor anzubieten, haben wir die 1000kitas-Kampagne.de gestartet, wo es wirklich konkret darum geht, diese diversitätssensiblen Spiel- und Lesematerialien an mindestens 1000 Kitas in Deutschland zu versenden und die Erzieherinnen mit diesen Begleitworkshops gleichzeitig auch zu empowern, selbst künftig passende Spielmaterialien, Lesematerialien auszusuchen und auch mit den Eltern diese Art von Lernreise anzutreten. Und es geht da wirklich einfach um eine Öffnung und Perspektivenintegration, aber natürlich auch um Rassismus, Sensibilisierung und all diese Themen, die am Ende auf unsere Demokratiesicherung und unsere Vielfalt einzahlen. Ne? Und damit ist es für mich eigentlich so ein wirksames und wichtiges Thema, weil wir natürlich den höchsten und größten Hebel in der frühkindlichen Bildung haben. Viel, viel stärker, als wenn wir später in den Hochschulen Geld investieren oder noch später dann Sensibilisierungsworkshops mit Führungskräften umsetzen, weil ne, gewisse Themen früher natürlich auch anders ankommen. Und deshalb ist es für mich ein absolutes Herzensprojekt und wir freuen uns natürlich über jegliche Art von Unterstützung.
Wie können denn Unternehmen aktiv unterstützen?
Unternehmen können diese Kita-Boxen und Workshops sponsern, übernehmen. Eine Kita-Box kostet zum Beispiel 500 Euro. Unternehmen können auch mit More Diversity direkt in Kontakt treten zu möglichen Workshop-Formaten, überhaupt mal sich auszutauschen zum Thema, wie gehen wir das vielleicht an, mit welchen Netzwerkpartnern können wir unterstützen. Unternehmen können Kita-Patenschaften übernehmen, können auch selber für sich und ihre Eltern in der Belegschaft diese Boxen zum Beispiel bestellen und auch in-house diese Workshops buchen. Also da haben wir relativ viele Möglichkeiten.
Ich finde das super wichtig, was du gesagt hast, Stichpunkt Denkmuster. In diesem Zusammenhang, dass du ja selber merkst, wenn du mit deinen Kindern in die Kita siehst, was den Kindern mitgegeben wird, unbewusst. Und da ist dieses Projekt so wichtig und so wertvoll, weil wir fokussieren uns immer wieder auf, ja, wie können wir das und das in der Belegschaft ändern? Wie können wir Bewusstsein bei Führungskräften schaffen? All das wichtig, aber da anzusetzen, ja, das sind Personen, die in 30 Jahren anfangen werden, die Führungskräfte zu sein. Und wenn wir das jetzt schaffen, diese Denkmuster zu durchbrechen, dann haben wir nachhaltig sowas Großartiges geschaffen. Und da finde ich das Projekt von More Diversity so nachhaltig. Also meiner Meinung nach einer der nachhaltigsten Projekte im Bereich Diversity, Equity, Inclusion und Belonging, weil das einfach wirklich eine unfassbare Wirkung zeigen wird. Und das heißt also, wir werden auf jeden Fall auch in den Notes, werde ich alle Informationen zu More Diversity reinpacken, für viele PersonalerInnen, falls ihr Kita-Benefits, Eltern-Benefits, diese Thematiken im Unternehmen eingeführt habt oder plant einzuführen. Das ist zum Beispiel genau einer dieser Themen, die ihr damit kombinieren könnt. Denn oftmals ist ja die Frage, so man will ja immer so großartige Sachen im Bereich DEIB umsetzen, so große Projekte. Aber es fängt schon damit an zu sagen, hey, wir haben jetzt einen Kooperationskita und wir werden mit diesen Kooperationskitas, die wir als Unternehmen haben, diese Kita-Boxen hinschicken. Wir werden diversitätssensible Bücher und Spielzeuge teilen. Das sind so diese kleinen Hebel, die wir als PersonalerInnen ändern können Das ist etwas, was wir oftmals vergessen. Wir glauben immer, wir müssen jetzt wohl die krassesten Statistiken, Präsentationen zeigen. Wir gehen jetzt mal nach vorne und überreden jetzt die Führungskräfte. Aber wir können auch einfach 500 Euro spenden an die Kitas, die wir ja selber ausgesucht haben. Und schon haben wir eigentlich was Großartiges geschaffen. Und das finde ich halt so wertvoll an diesem Projekt. Also danke dir dafür, Martina, dass du das ins Leben gerufen hast. Und ich hoffe, dass die 1000 Kitas Ziel erreicht wird. So wie ich das in unseren Vorgesprächen verstanden habe, gibt es viele Kitas, die sich schon angemeldet haben, die super interessiert sind an diesen Boxen. Da fehlt es aber an Budget. Das heißt also, da können wir als Unternehmen da einfach ein bisschen pushen und die Kitas supporten, richtig?
Absolut, das ist korrekt. Denn in Deutschland wird ja aktuell gerade noch mehr gespart und gespart wird eben auch gerade in den Bereichen, die eigentlich besonders relevant für unsere Zukunft sind, nämlich Bildung und das ganze Thema Kitas, Kita-Care und Co.
Ja, vielen Dank, Martina, für deine Insights und deine Erfahrungen. Wir beenden unser Podcast immer mit zwei Fragen. Und zwar einmal die Frage, welchen Praxistipp, also ultimativen Praxistipp, sage ich mal, würdest du den ZuhörerInnen geben? Und die zweite Frage ist, nett gemeint, trotzdem scheiße. Das heißt, also, gibt es irgendwo einen Moment in deinem Leben, beruflich oder privat, wo du das Gefühl hast, da hat jemand das richtig nett gemeint, was Diversitätskontext was umzusetzen, aber trotzdem einfach daneben gehauen?
Also ganz konkret zu Diversity fällt es mir natürlich schwierig, weil meine berufliche Heimat ein bisschen anders noch gelagert ist. Aber vielleicht so grundsätzlich zwei Sachen. Ultimativer Praxistipp für mich ist tatsächlich spiegeln, was ist. Also egal in welchem Kontext, wenn ich eben etwas wahrnehme und es dann nicht ausspreche, dann bedeutet es nicht, dass es nicht mehr da ist. Und das ist besonders wichtig im Hinblick auf Stakeholder-Management, Mitarbeitendenführung, Beratung, egal in welchem Kontext ich mich auch privat befinde, ist das einfach der ultimative Praxistipp für mich, zu sagen, darf ich kurz mal spiegeln, ich nehme hier gerade Folgendes wahr, um bestimmte Stolpersteine aus dem Weg zu räumen im Alltag. Ne? Weil das ist auch Teil dieses Lernprozesses, wirklich authentisch, ehrlich und empathisch auf das Gegenüber einzugehen und eben auch Befürchtungen und Bedürfnisse ehrlich wahrzunehmen und nicht zu sagen, aber ich weiß doch hier jetzt, was die Wahrheit ist und hör mir doch mal zu, sondern in diese Art von Austausch zu gehen. Und die zweite Frage, das betrifft im Endeffekt, das geht in die gleiche Richtung, das ist alles, was Oberflächenbeschönigung ist. Ne? New Work ist nicht ein Kicker. Diversity ist nicht, wir haben doch jetzt aber eine Managerin, die sich damit beschäftigt. Digitalisierung ist nicht, ja, wir haben da jetzt eine Person, die soll das wuppen. Es geht wirklich um Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit. Zwei tolle Bullshit-Worte, aber ich meine sie ehrlich. Also ganzheitlich im Sinne von, haben wir es strategisch auf oberster Ebene angeordnet? Hat es das entsprechende Budget? Wird es unser Business, ne, also wirksam verbessern, vorantreiben? Wird es unsere Gesellschaft vorantreiben? Und das nachhaltig, also nicht nur kurzfristig, ne, nicht nur über, wie kriegen wir jetzt die Quote schnellstmöglich hin, auch wenn wir das machen müssen, weil wir sie ja nicht hinkriegen offensichtlich, aber nachhaltig im Sinne von, was ist die ganze Wertschöpfungskette, wie können wir wirklich eine Transformation erreichen, die uns dabei hilft, in Deutschland vor allem, weil wir hier leben, eine lebenswerte Zukunft zu erhalten. Und das geht nur, wenn wir es schaffen, unsere Demokratie zu beschützen.
Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank, Martina, für die tollen Insights. Es hat super Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. An unsere ZuhörerInnen, wie gesagt, die ganzen Informationen zur More Diversity teilen wir in den Notes. Ansonsten könnt ihr jederzeit bei uns melden, wenn es um Fragen geht oder auch Fragen an Martina, und die werden wir dann gerne weiterleiten.
Danke dir.
Und ansonsten sage ich Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
Das war wieder eine Folge von Printen, Chai und Praxistipps. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Yvonne Kalthöfer, Andische Ibrahim-Nejad und das gesamte Team von Love HR Hate Racism. Alle Infos zur Initiative und tollen Merch findet ihr auf unserer Webseite und in den Shownotes. Ein besonderer Dank geht an unsere Producerin der Herzen, Carolina Hinrichsen und Rethinking Places. Wir hören uns in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Printen, Chai und Praxistipps. Ciao.